Deutschlandfunk. Tag für Tag.
Mit Monika Dittrich. Guten Morgen. Streicheln und Schlachten. Warum das Verhältnis des Menschen zum Tier ambivalent ist und welche Antworten es in Religion und Philosophie dazu gibt, das ist gleich unser erstes Thema. Außerdem heute bei Tag für Tag die Potsdamer Garnisonkirche und der ewige Streit über Rekonstruktion und Restauration. Und wir berichten über die Aufarbeitung des Völkermordes an den Jesiden im Nordirak, wo Massengräber geöffnet und Opfer identifiziert werden. Und damit herzlich willkommen zu den Informationen aus Religion und Gesellschaft. Die Bundesbürger halten fast 35 Millionen Heimtiere, zum Beispiel Hunde und Katzen, Kaninchen, Hamster, Wellensittiche. Sie hegen und pflegen diese Tiere, füttern und streicheln sie, lassen sie beim Tierarzt für viel Geld impfen, operieren und behandeln. Mancher lässt Hund oder Katze sogar zu sich ins Bett oder aufs Sofa. Zugleich wurden im vergangenen Jahr in Deutschland rund 750 Millionen Tiere geschlachtet, vor allem Hühner, Schweine und Rinder, um gepökelt, gebraten, geräuchert, gegrillt und vor allem gegessen zu werden. Diese beiden Zahlen machen deutlich, das Verhältnis des Menschen zum Tier ist ambivalent. Welche ethische Verantwortung trägt der Mensch gegenüber Tieren und was lehren Religionen und Philosophie über die Beziehung zum Tier? Eine Tagung im Einstein-Forum in Potsdam ist diesen Fragen nachgegangen und Cornelius Wüllenkämper hat der Debatte zugehört.
Der Tierschutz ist seit 2002 im deutschen Grundgesetz verankert und auch das Tierschutzgesetz schreibt vor, dass niemand einem Tier ohne vernünftigen Grund Schmerzen, Leiden oder Schaden zufügen darf. Aber was Leiden und vor allem was ein vernünftiger Grund ist, darüber gehen die Meinungen auseinander, sowohl zwischen Kulturen und religiösen Überzeugungen als auch zwischen Individuen. Der Soziologe Mischa Gabowitsch, der im Potsdamer Einstein-Forum die Tagung zur Tierethik organisierte, beschäftigt sich mit der Rechtfertigung von Gewalt gegen nichtmenschliche Tiere.
Also einer, der es einfach gewohnt ist, jedes Jahr zu Weihnachten eine Gans zu essen, der braucht dafür gar keine Argumente. Das ist einfach Gewohnheit. Ja? Das ist etwas, was einem sicher sehr wichtig ist, wenn man damit aufgewachsen ist. Man verbindet damit Kindheitserinnerungen, das Gefühl von familiärer Wärme und Nähe und so weiter. Und wenn dann jemand kommt und dann auch noch aus der eigenen Familie und das problematisiert, also das zu einer Frage macht, dann wird das natürlich als eine Art Affront, ja, Verletzung wahrgenommen.
Jenseits individueller Vorlieben vom Veganismus bis zum selbstverständlichen Recht auf Fleischkonsum fordert Gabowitsch eine lagerübergreifende Auseinandersetzung mit dem widersprüchlichen Tier-Mensch-Verhältnis.
Wo wir sozusagen über das Individuum und sein absolutes Recht auf die persönliche Meinung hinausgehen und versuchen, das auf irgendwas Größeres zu beziehen. Ob das jetzt die Menschheit ist oder die Natur als Ganzes oder eben in der Religion auch vielleicht eine göttliche Schöpfung oder sowas, das ist dann die nächste Frage.
Die säkulare Tierethik sei in der Demokratie die einzig verbindliche Argumentationsgrundlage für den gerechten Umgang mit Tieren, glaubt die Lüneburger Philosophin Hilal Seskin. Dennoch könne die Philosophie den grundlegenden Widerspruch zwischen dem moralischen Gebot der Gewaltlosigkeit und der Grausamkeit der Natur und damit auch des Tier-Mensch-Verhältnisses nicht lösen.
Selbst wenn wir die offensichtliche Willkür und Grausamkeit von Tierindustrie, Tierproduktion, Tiere essen abschaffen würden, das halte ich sowieso für unabdingbar. Aber selbst wenn wir die abschaffen, bleiben ja noch ganz viele andere Probleme übrig, wo wir in den Lebensraum anderer Tiere eingreifen. Und dann gehen diese anderen Tiere miteinander und auch mit den Angehörigen ihrer eigenen Art ja nicht unbedingt immer nett um. Wo wir dann als Menschen denken, hey, jetzt wird aber das Lebensrecht von zum Beispiel dem Storchenkind verletzt, weil es aus dem Nest geworfen wird. Also die Natur ist sehr schwierig und wenn wir uns die gesamte Natur so ansehen und wirklich jedes Individuum darin auch ernst nehmen, auch wenn es klein ist oder nicht hübsch, dann sehen wir, dass sich das wohl nicht mit friedlichen moralischen Mitteln so leicht lösen ließe, wie wir uns das unter Menschen zumindest vorstellen können.
Mit jedem Schritt, den wir etwa auf einer Wiese tun, töten wir Lebewesen. Ein schuldfreies menschliches Dasein ist schlicht unmöglich. Hillal Seskin identifizierte im Potsdamer Einstein-Forum mehrere blinde Flecken der säkularen Tierethik. Wenn der Mensch in den natürlichen Kreislauf von Leben und Vergehen, von Fressen und Gefressenwerden eingreift, geht das immer zu Lasten anderer Lebewesen. Wer Frösche im künstlichen Biotop schützt, bietet damit Störchen mehr Nahrung, bedroht aber zugleich das Leben tausender Insekten. Der Mensch ist in seinem Verhältnis zum Tier zugleich verantwortlich und auch machtlos. Daraus zieht Hillal Seskin folgenden Schluss.
Ich habe den Eindruck, dass in einem religiösen oder gläubigen Weltbild doch mehr Platz ist für das Paradoxon, dass jedes Individuum absolut wertvoll ist und das Ganze als Schöpfung irgendwie wertvoll ist. Das sind ja eigentlich zwei völlig umgekehrte Perspektiven und beides sind in den Religionen, wie ich sie kenne, kommen vor. Und ich habe den Eindruck, die säkulare Moral hat dafür keine Sprache gefunden.
Die Religion als spiritueller Ausweg aus einem unlösbaren ethischen Widerspruch? Islam und Judentum kennen, anders als das Christentum, explizite Gesetze zum Umgang mit und auch zur Tötung von Tieren. So sieht die Tora etwa genaue Schächtungsregeln vor, um die, so wörtlich, Gier des Menschen nach Fleisch zu stillen. Der Koran sieht das Töten von Tieren grundsätzlich als Straftat an, erlaubt aber Ausnahmen, etwa zur Gewinnung von Lebensmitteln oder zur Abwendung einer Gefahr, aber ausdrücklich nicht ökonomische Interessen. Jüdische und islamische Religionsgelehrte waren sich auf der Potsdamer Tagung einig, dass die Glaubensregeln im tatsächlichen Umgang mit Tieren, etwa in der Massentierhaltung, oftmals ignoriert werden. Die katholische Theologin Simone Horstmann ging einen Schritt weiter. Sie spricht von der notorisch unterschätzten Gefahr der Religion für Tiere.
Die Frage ist ja tatsächlich, was berechtigt uns eigentlich, Tiere überhaupt religiös zu adressieren? Vor allen Dingen, wenn man voraussetzt oder zur Kenntnis nimmt, dass Religion für Tiere unter Umständen sehr schädlich, fast tödlich ist eigentlich, ne, in den Auswirkungen. Also es betrifft Tieropfer-Thematiken, die industrielle Massentierhaltung oder überhaupt die Tierindustrie als solche. Die ist ganz stark christlich imprägniert. Wenn ich das zugrunde lege, die Gefahr, die Religion häufig immer noch für Tiere bedeuten, dann spricht in meinen Augen vielleicht nicht alles, aber doch zumindest ein Teil dafür zu sagen, es ist besser für Tiere, wenn sie von einer gewissen Art und Weise religiös zu sein verschont bleiben.
Simone Horstmann fordert eine kritische Auseinandersetzung des Christentums mit seinem anthropozentrisch geprägten Verhältnis zu Tieren. Die jüngste Kritik von Papst Franziskus an willentlich kinderlosen Paaren, bei denen Katzen und Hunde den Platz von Kindern einnehmen, sieht Horstmann als Beweis dafür, dass die katholische Theologie Tiere als potenzielle Gefahr für die eigene Menschlichkeit sehe. Das Fazit der Tagung im Einstein-Forum fiel nüchtern aus. Wo die säkulare Ethik keine Lösung im widersprüchlichen Mensch-Tier-Verhältnis bietet, glänzen die Buchreligionen durch die Diskrepanz zwischen Normativität und Praxis oder durch schiere Ignoranz. Dennoch wurde eine ethische Orientierungshilfe sichtbar, die im Einzelfall konkrete Handlungsanleitung bietet und zugleich die widersprüchliche Realität im Umgang mit Tieren verdeutlicht. Die Empathie, eine urmenschliche Fähigkeit, sich in andere, auch nichtmenschliche Wesen hineinzuversetzen.
Fragen der Tierethik und was Religion und Philosophie dazu sagen. Cornelius Wüllenkämper berichtete. Der preußische König Friedrich Wilhelm I. ließ im 18. Jahrhundert in Potsdam die Garnisonkirche bauen. Für seine Soldaten, für Angehörige des Hofes, aber auch für die Zivilgemeinde. Die Barockkirche galt mit ihrem 90 Meter hohen Turm als Wahrzeichen der Stadt. Im Zweiten Weltkrieg wurde sie schwer beschädigt und in der DDR schließlich gesprengt und beseitigt. Vor einigen Jahren wurde mit dem Wiederaufbau begonnen, doch das Vorhaben sorgt noch immer für heftigen Streit, denn die Kirche war auch ein Symbol des preußischen Militarismus und des Zusammenwirkens von konservativer Elite und Naziführung. Ein Kompromiss, der im Dezember über Funktion und Nutzung der geplanten Rekonstruktion erzielt worden war, steht jetzt wieder zur Debatte. Unser Brandenburg-Korrespondent Christoph Richter hat mit den Kontrahenten gesprochen.
Eine Kirche ist eine Kirche und also ein Turm ist eine Landmarke sozusagen, die mit einem Glockengeläut die Leute zu sich ruft und der eigentliche Veranstaltungsort ist das Kirchenschiff,
sagt der 64-jährige Wolfgang Niekisch. Er ist Historiker und Theologe sowie Stadtverordneter der CDU-Fraktion im Potsdamer Rathaus und fordert den Wiederaufbau des Kirchenschiffs der Garnisonkirche. Er wünscht sich ein Potsdamer Pantheon, einen konfessionsübergreifenden Sakralbau, eine Art multikonfessionelle Agora.
Diese Kirche ist eines der berühmtesten und schönsten Baudenkmäler des norddeutschen Barockes und ist das Wahrzeichen von Potsdam. Und als solches gilt es, die Kirche wieder aufzubauen, zu erhalten und natürlich mit Sinn und modernem Leben zu füllen.
Nichts anfangen kann dagegen CDU-Politiker Niekisch mit dem Kompromiss zur Garnisonkirche. Der lautet, statt des Kirchenschiffs soll ein Haus der Demokratie entstehen. Gemeint ist damit ein multifunktionales Gebäude, in dem auch ein neuer Ratssaal der Stadtverordnetenversammlung integriert werden soll, weil der bisherige zu klein ist. Das sogenannte Rechenzentrum aus DDR-Zeiten, was auf dem Gelände der Garnisonkirche steht und heute ein Künstlerhaus ist, wäre damit gerettet. Auch das Potsdam-Museum soll in ein künftiges Haus der Demokratie, das direkt neben dem Glockenturm der Garnisonkirche stehen wird, mit einziehen. Nicht um feinsinnige Kunstsammlungen zu präsentieren, sondern um die Bedeutung des Geschichtsorts Garnisonkirche vorzustellen.
Das hätte ich nicht erwartet, ich sag's ganz ehrlich. Mit all dem Pathos, der da in der Stimme klingt,
sagt Anfang Dezember Potsdams Oberbürgermeister Mike Schubert, SPD. Er wirkt fast ein wenig ungläubig, dass man sich auf einen Kompromiss einigen konnte, wohl wissend, dass über den Kompromissvorschlag noch das Kuratorium der Garnisonkirche und die Stadtverordnetenversammlung abstimmen muss.
Ich hoffe, dass es uns gelingt, diesen Streit mit dem, was wir vorgestellt haben, zu beenden und konstruktiv aufzulösen. Also zwar weiter zu diskutieren über die Inhalte, aber nicht mehr in dieser Verbissenheit und sowohl im Inhalt als auch in der Architektur eine gemeinsame Lösung zu suchen.
Auch Bundespräsident Frank-Walter Steinmeier, Schirmherr des Wiederaufbauprojekts Garnisonkirche, hat den Kompromiss lobend gewürdigt. Es könne nun ein Erinnerungsort entstehen, der von historischer Aufklärung, demokratischer Debatte und kultureller Kreativität geprägt werde. Schon längst ist aber wieder Katerstimmung eingezogen, denn in der Stadt wird in rauem Ton über den Kompromiss gestritten. Es ist von Hinterzimmerpolitik die Rede, von Verrat an dem Ziel des Baus eines Kirchenschiffs, wie es der Grundstücksüberlassungsvertrag der Stadt an die Stiftung Garnisonkirche vorsieht.
Diese Sprengung, Garnisonkirche, habe ich erlebt, also etwa so in einer Entfernung von 1000 Meter. Ich habe den Qualm und den Staub gesehen. Wir waren alle der Meinung, das war eine vollkommen falsche Entscheidung.
Erzählt der 84-jährige Siegfried Grube, ein Potsdamer Kaufmann. Ihn treibt es um, dass er damals, Grube war selbst SED-Mitglied, die Genossen nicht vom Abriss der Garnisonkirche abhalten konnte. Zur Erinnerung, 1968 wurde die Ruine gesprengt. Aber nicht nur, weil es SED-Chef Walter Ulbricht so wollte, beteiligt waren an der Entscheidung in einem ganz erheblichen Maß auch die örtlichen Parteispitzen.
Ich bin dafür, dass diese Kirche als kulturhistorisches Erbe wieder ersteht und nicht nur der Turm, sondern auch das Kirchenschiff.
40.000 Euro habe er bisher für den Wiederaufbau gespendet. Jetzt sei aber erstmal Schluss. Knapp 3 Jahrzehnte habe er für die Garnisonkirche geworben, sagt Grube. Er ist Mitglied der Fördergesellschaft, ein Zusammenschluss von rund 840 Spendern, die den Wiederaufbau der Garnisonkirche unterstützen. Die Stiftung Garnisonkirche will sich derzeit zur Auseinandersetzung um den Kompromiss zum Bau eines Hauses der Demokratie statt eines Kirchenschiffs nicht äußern. Auch eine Anfrage an den Vorsitzenden der Fördergesellschaft blieb unbeantwortet. Wer Anfang Dezember glaubte, der Streit um die Garnisonkirche könne befriedet werden, der gordische Knoten könne durchschlagen werden, sieht sich nun getäuscht.
Ja, das mit dem gordischen Knoten ist ja immer nicht so einfach,
sagt Saskia Hünicke, Kunsthistorikerin und stellvertretende Fraktionsvorsitzende der Grünen im Potsdamer Stadtparlament. Sie fordert eine Versachlichung der Debatte, ein Aufeinanderzugehen.
Ein großer Kirchenraum wird nicht gebraucht, ein großer Konzertsaal wird auch nicht gebraucht, aber ein Forum der Demokratie könnte das alles zusammenfassen. Der Plenarsaal wäre multifunktional nutzbar, auf jeden Fall auch. Also es gibt Schnittmengen zwischen all diesen verschiedenen Überlegungen, bloß jede Seite muss irgendwo was nachlassen auch. Und dazu sind die Leute im Moment noch nicht bereit.
Die Medienwissenschaftlerin Anja Engel befürwortet die Kompromisslösung. Sie ist Sprecherin des Rechenzentrums, aber die Tonalität des Streits verwirre sie schon, sagt sie.
Die Heftigkeit des Streits symbolisiert genau, dass man hier zentrale Fragen der Identität dieser Stadt verhandelt. Es ist eine Stadt, die lange von Fürstentum und so und nicht von dem Bürgertum geprägt wurde. Und dann gab es diese 40 Jahre Sozialismus und dann ja auch eine sehr aktive linke, autonome Szene, wo eine andere Kultur entstanden und geprägt wurde. Und irgendwie habe ich das Gefühl, genau das ist dieses Ringen jetzt darum. Wird es wieder zu einer Stadt, wo die Fürsten entscheiden, dass dann heute die großen Mäzen und Geldgeber sind? Oder ist es eine Stadt, wo eine Kultur des Selbermachens auch ihren Platz hat?
Am heutigen Montag will das Kuratorium der Garnisonkirche über den Kompromissvorschlag entscheiden. Nächste Woche das Potsdamer Stadtparlament. Der Kuratoriumsvorsitzende der Stiftung Garnisonkirche und frühere Ratsvorsitzende der EKD, Wolfgang Huber, glaubt an den Kompromiss, unterstützt die Errichtung eines zukünftigen Plenarsaals auf der Fläche des früheren Kirchenschiffs.
Für mich ist es ein vergleichbar wichtiger Schritt wie die Entscheidung des Stadtschlosses zum Ort, zum Tagungsort des Landtags, der demokratischen Repräsentation der Brandenburger Bevölkerung zu machen. Genauso wichtig ist mir die lokale Demokratie. Und deswegen ist die Aussicht, dass am Ort des Kirchenschiffs der Garnisonkirche der Sitzungsraum der Stadtverordnetenversammlung und der Arbeitsraum ihrer Ausschüsse sein wird, das ist etwas, was mich mit Freude, mit Zuversicht und mit demokratischem Bürgerstolz erfüllt.
Noch immer Debatten über den Wiederaufbau der Garnisonkirche in Potsdam. Christoph Richter berichtete. Der weltweit jüngste Völkermord begann im August 2014, als Kämpfer des sogenannten Islamischen Staates in die nordirakische Sindschar-Region einfielen und dort systematisch jesidische Frauen, Männer und Kinder versklavten, vergewaltigten und töteten. Jesiden sind eine ethnisch-religiöse Minderheit. Der Nordirak gehört zu ihren wichtigsten Siedlungsgebieten. Das Jesidentum ist eine monotheistische Religion ohne heilige Schrift. Es gibt Verbindungen zu Islam und Christentum. Jesiden leben endogam, das heißt, Jeside ist nur, wer von jesidischen Eltern abstammt. Heiratet ein Jeside einen Andersgläubigen, gilt das als Austritt aus der Religionsgemeinschaft. Seit Jahrhunderten sind die Jesiden anfeindlich und Verfolgung ausgesetzt. Im Nordirak beginnt nun die langsame Aufarbeitung des Völkermordes. Massengräber werden geöffnet, Leichen identifiziert. Miriam Staber berichtet.
Jesidische Frauen trauern um ihre Verwandten, ihre Brüder, Väter, Onkel, aber auch Mütter und Schwestern. Der Trauerzug im Nordirak ist hunderte Meter lang, zeigen Videos in sozialen Medien. Die Hinterbliebenen tragen schmale Särge mit großen Fotos der Verstorbenen. Es sind 41 Jesiden, die vor einigen Wochen im Dorf Kotscho beerdigt werden. Ein Trauernder erzählt der Nachrichtenagentur AFP.
In den letzten Monaten wurden zahlreiche Leichen aus den Massengräbern identifiziert. Darunter waren 5 meiner Familienmitglieder, meine Brüder und deren Kinder. Nun wurde auch die Frau meines Bruders und mein Onkel gefunden und beerdigt. Jeden Tag reißen die Wunden wieder auf. Es ist sehr schwer.
Zwischen 2014 und 2017 tötete der sogenannte Islamische Staat tausende Jesiden. Jesiden sind eine eigenständige Volksgruppe, eine ethnisch-religiöse Minderheit, vor allem in Syrien und im Irak. Sie sind Monotheisten, glauben an einen Gott, verehren aber auch Engel. Der IS sah sie als Teufelsanbeter. Wer nicht zum Islam konvertieren wollte, wurde ermordet, erzählen Überlebende dem Sender Al-Arabiya.
Es ist für jede Familie schwer. Es gibt Familien, von denen niemand überlebt hat. Und Familien, in denen nur eine Person, ein Junge oder ein Mädchen, überlebt hat.
Mehrere internationale Organisationen und Staaten haben die Verbrechen des IS an den Jesiden als Völkermord eingestuft. Überlebende berichten von Massenerschießungen. Eine solche Erschießung hat dieser junge Jesid nur durch Zufall überlebt.
Der IS hat auf mich geschossen. 4 Kugeln trafen mich. Als wir flüchteten, haben sie uns verfolgt. Sie wollten uns nacheinander töten.
Gegen unverheiratete jesidische Mädchen und Frauen übten die IS-Kämpfer eine spezifische Form der Gewalt aus. Sie vergewaltigten sie systematisch, hielten sie teils jahrelang als Sexsklavinnen.
Ich war ein Kind, ich war damals 14 Jahre alt. Sie kamen und vergewaltigten mich. Ich hatte keine andere Wahl. Jedes Mal, wenn ich mich weigerte, bestraften sie mich, sperrten mich in ein Zimmer oder schlugen mich. Sie haben mich zur Strafe sogar hungern lassen.
In den vergangenen Jahren konnte der IS zurückgedrängt werden, kontrolliert kein zusammenhängendes Gebiet mehr. Und so kann der Völkermord nach und nach aufgearbeitet werden. Im Irak bedeutet das konkret, dass ein Massengrab nach dem anderen geöffnet und die Leichen identifiziert werden. Dabei unterstützt auch die Internationale Kommission für vermisste Personen, kurz ICMP. Der Irak-Direktor von ICMP, Alexander Hug, sagte im Gespräch mit der ARD:
Das ist ein komplizierter und langwieriger Prozess. Da müssen die Gräber zuerst gefunden werden, dann müssen die Gräber ausgehoben werden, die teilweise 100, wenn nicht auch 1000 menschliche Überreste beinhalten. Den menschlichen Überresten werden dann Proben entnommen, um DNA-Profile zu erstellen.
Die Ermittler gleichen die DNA-Profile der Toten mit der DNA von überlebenden Verwandten ab und identifizieren so die Opfer. Aber noch immer werden tausende Jesiden vermisst. Der Prozess zieht sich. Unter anderem, sagen Beobachter, weil es der irakischen Regierung an politischem Willen mangle, die Verbrechen aufzuklären. Alexander Hug von ICMP.
Das Identifizieren der Toten kommt nur schleppend voran. Es ist deshalb wichtig, dass der Staat mehr politischen Willen daran setzt, alle Vermissten zu finden, egal wie diese Menschen verschwunden sind, und es dann auch möglich macht, dass die Familien der vermissten Personen hier zu einem Abschluss kommen können.
Von Gerechtigkeit, von systematischen Strafen für die IS-Verbrecher sind die Jesiden noch weit entfernt. Aber es gibt erste Prozesse, unter anderem in Deutschland. Hier lebt inzwischen die größte jesidische Diaspora-Gemeinde. Und auch im Irak laufen Ermittlungen. Die Massengräber zu finden und zu öffnen hilft dabei. Auch wenn es ein Wettlauf mit der Zeit ist. Denn die Toten zu identifizieren wird immer schwieriger, je länger sich die Aufarbeitung der Verbrechen zieht. Um den Prozess zu beschleunigen, arbeitet die Internationale Kommission für vermisste Personen auch mit hinterbliebenen jesidischen Familien.
Das geschieht durch Bildungs-, Schulungs- und Zuschussprogramme, die darauf abzielen, Familienmitglieder und andere Personen aufzuklären. Denn nur wer weiß, welche Rechte er oder sie hat, kann diese auch gegenüber der Regierung einklagen.
Gerade Beerdigungen gelten als wichtiger Schritt im Trauerprozess. Dass die Jesiden ihre Toten nach und nach begraben können, hat auch einen persönlichen Stellenwert. Es gibt den Hinterbliebenen Gewissheit. Das kann helfen, das Trauma der Verbrechen zu überwinden.
Aufarbeitung des Völkermordes an den Jesiden, Miriam Staber berichtete. Und das war Tag für Tag mit den Informationen aus Religion und Gesellschaft. Die Redaktion dieser Sendung hatte Christiane Florin. Nach den Nachrichten meldet sich Christoph Heinemann mit der Sendung Kontrovers. Heute diskutiert er mit Experten und Hörern über Klimaschutz und Energiewende. Bis jetzt am Mikrofon war Monika Dittrich. Vielen Dank fürs Zuhören.